freue mich, dass ich wieder einmal nach Jahresfrist einen Dienst hier haben darf. Und ich möchte zu dem Thema Glauben unter dem Aspekt Glaubensgebet noch zwei Stellen lesen aus 1. Petri Kapitel 4, einige Verse, und zwar 7 und 8, und aus dem 1. Timotheus Brief Kapitel 2 auch noch einige Verse. 1. Petrus 4, 7 und 8. Aller Dinge Abschluss aber ist nahe gekommen. Seid nun vernünftig und nüchtern zu Gebeten, indem ihr vor allem die inbrünstige Liebe zu euch untereinander habet. Denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Und 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 und 8. Ich spreche dir nun zu, vor allem, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in übergeordneter Stellung sind, auf dass wir eine ruhige und stille Lebensweise vollführen mögen in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Denn dies ist schön und willkommen vor den Augen Gottes, unseres Retters, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vers 8, ich beschließe nun, dass die Männer beten an jedem Ort aufhebend, huldreiche Hände, ohne Zorn und Zweifel. Ich habe bereits vor Jahren das Thema des Glaubens hier schon mal behandelt und möchte deswegen dieses Thema in Verbindung mit dem Gebet einmal aufgreifen. Denn es ist mir immer wieder wichtig, zu dem Entscheidenden, was uns verordnet ist, hier etwas zu sagen. Denn wir haben eben gehört, aus dieser Timotheus-Stelle, dass wir vor allen Dingen etwas tun sollen, nämlich ins Gebet einzutreten. Warum denn? Weil uns hier im Gebet die Möglichkeit der engen Kontaktnahme mit unserem großen Gott erschlossen wird. Wenn wir nämlich ohne Gebet an Aufgaben, Aufträge herangehen, dann kann es uns passieren, dass wir im eigenen Handeln und nichts Gottgemäßes dabei herauskommen. Ich werde dann immer erinnert an meine pädagogische Tätigkeit auch mal in Grundschulklassen. Wenn ich da so sagte, im ersten oder zweiten Schuljahr, wer von euch Kindern möchte denn mal, ich hatte noch gar nicht ausgeredet, was ich denn gerne an Aufträgen erledigt haben wollte, da waren schon alle Finger oben. Ich sagte, ihr müsst erst mal zuhören, was ich eigentlich will. Sie wären am liebsten gleich losgestürzt, um irgendwas zu tun. Und das ist kindgemäß. Und Kinder im Glauben möchten sofort für ihren Herrn da sein, etwas tun, aber das Lauschen, das Hinhören ist entscheidend. Ein zweites Beispiel, nun positiv. Ich las von einem Missionar Folgendes geschehen. Er hatte einen Auftrag in einem heidnischen Ort irgendwo in einer Wildnis. Vor seinem kleinen Missionshäuschen wartete der Kutscher, um ihn dort per Kutsche hinzubringen. Dieser Missionar war auf dem Wege zur Kutsche, ging nochmal zurück in seine Wohnung. Er wartete eine Weile, ging wieder hinaus und der Kutscher meinte, jetzt geht's los, aber der Betreffende ging nochmal zurück und erst beim dritten Mal, nach längerer Zeit, gab der Missionar den Befehl, nun können wir fahren. Und dann fragte dieser Kutscher ganz verwundert, warum sind Sie denn zweimal wieder zurückgegangen in Ihre Wohnung und haben dort längere Zeit verbracht? Ja, sagte er, ich musste erst vom Herrn her mir Gewissheit verschaffen, im Gebet, damit ich auch wusste, dass mein Auftrag vollmächtig geschehen kann. Und das wusste ich beim dritten Mal. Ich habe mir, als ich das las, gesagt, wie oft gehst du los? Bist zwar irgendwie gewiss, der Herr ist da, aber doch nicht in dieser Vollgewissheit, dass Gott etwas auch ausrichten wird durch diesen Dienst. Weder unser Herr noch die Apostel haben ohne die Führung und Leitung des Geistes im Gebet, ohne Glaubensvollmacht ihren Dienst angetreten. Und deswegen fragen wir uns heute oft, warum geschieht so wenig? Es wird viel getan für den Herrn. Aber wie viel wirklich in der Vollmacht, dass man auch sagen kann im Namen des Herrn und es bewegt sich die Städte. Ich sage mir das selber. Und darum möchte ich mich zuerst selbst mit darunter stellen, aber den Herrn auch bitten, dass Glaube und Gebet das auslösen, was Gott erreichen will. Und auch heute Nachmittag. Dass wir nicht irgendeinen interessanten Vortrag hören. Es gibt ja viele Gläubige, die immer da sind, wenn was Sensationelles zu berichten ist. Aber wenn es um entscheidende Dinge geht, wo sie selber hinein in den Glauben gestellt werden, im Kreuz und auf den schmalen Weg, dann ohne mich. Möchte der Herr schenken, dass wir also heute wirklich ein Stück seiner Gegenwart erleben und wir auch seinen Auftrag entsprechend ausfüllen können. Denn wozu ist denn die Gemeinde da? Nicht nur um zu empfangen immer wieder, um Erkenntnisse zu gewinnen, sondern um hier mit dem Christus bereits einen Auftrag zu beginnen, der dann später drüben fortgeführt werden kann. Und das ist ein Weg, wo wir mit hineingenommen werden, auch in seinen Kreuzesweg. Denn nur die hier mit leiden, mit dulden und gottgemäß leben, die werden später drüben einmal mit ihm herrschen und regieren. Wenn es auch noch so demütig klingt, es ist nicht gottgemäß, zu sagen, ich will nur mich zufrieden geben mit so einem kleinen Plätzchen gleich da rechts hinter der Himmelstür. Nein, wir haben einen Auftrag und der hier in dieser Zeit berufen wird, erwählt vor Niederwurf der Welt, der hat einen Auftrag hier. Der darf also nicht sich um sich selbst drehen. Und das möchte Gott uns immer wieder aufschließen und darum auch dieses Thema. Ich möchte die Frage des Glaubens in Verbindung mit Gebet zunächst einmal in Anlehnung an den von Bruder Gembruch verlesenen Text aufgreifen, wo der Herr uns selbst ein Gleichnis gibt. Das Gleichnis von dem ungerechten Richter. Das ist ein merkwürdiges Gleichnis. Wir können auch nicht Zug um Zug deuten, sondern es geht um den entscheidenden Vergleichspunkt. Ich möchte hier meinen, dass dieses Gleichnis zunächst einmal primär für Israel da ist, weil hier ein ungerechter Richter genannt wird und in Verbindung damit eine Witwe auftritt. Wir wissen ja, dass für Israel als Volk steht entweder der Begriff Weib in Verbindung mit Gott in einem Zustand echten Verhältnisses verglichen mit der Ehe. Oder, wenn Israel abfiel, wurde der Begriff Hure gebraucht. Israel hatte den rechtmäßigen Mann, ihren Gott verlassen und hängte sich an andere Götter, Hurerei. Oder in dem erwartenden Zustand, wie das jetzt ist, bei denen, die in Israel Jesus als ihren Messias erkannt haben, braut eine erwartende Haltung. Und hier als Witwe, ich möchte meinen, für das Volk etwa die Situation 2000 Jahre seit dem Jahre 70, ein Zustand, da Israel gar nicht mehr mit diesem Gott insgesamt direkt in Verbindung treten kann. Und gerade in dieser Zeit und während des Höhepunktes der furchtbaren Verfolgung in der Nazizeit mussten wohl viele annehmen, dieser Gott ist ungerecht. Wie viele der Juden, die große Nöte in ihren Familien erlebt haben, möchten nicht diesen Gott so kennzeichnen. Es sind Ausnahmen gewesen, wo Juden ihren Herrn und Heiland, Jesus Christus, ihren Messias, erkannt haben. Aber insgesamt gesehen mag wohl etwa dieser Zustand mit dem in dem Gleichnis beschriebenen zutreffen. Ich darf nochmal eine Ausnahmesituation darstellen, die mir ein Bruder vor Jahren schilderte, ein Prediger in der DDR, der während des letzten Krieges unfreiwillig zur SS gezwungen wurde und in einem KZ mit jüdischen Frauen Dienst tun musste. Er hat dann unter Einsatz seines Lebens diesen Frauen zunächst sieben Teile des Alten Testamentes gegeben. Er wusste, wenn ich hier erwischt werde, bin ich dran. Aber er hat es getan aus Liebe zu seinem Herrn, weil, wie gesagt, er unfreiwillig in eine solche Position kam. Und dann wagte er es, auch aus dem Neuen Testament Abschnitte diesen jüdischen Frauen zu geben. Kontaktperson war eine Professorin aus München. Als dann diese Frauen aber registrierten, dass in diesen Texten etwas ausgesagt wurde von den sogenannten Gehängten, da haben die 14 Tage allen Kontakt abgebrochen, obwohl sie wussten, das war der einzige Mann, der hier versucht, mit uns Verbindung zu halten. Und dann kam diese jüdische Professorin wieder und fragte ihn, sagen Sie, wir haben das gelesen, ist das wahr, was da steht? Und dann konnte er ihnen Jesus Christus bezeugen. Und viele von diesen jüdischen Frauen haben in diesem KZ Jesus Christus angenommen. Er war der Meinung bis an die 200. Und kurze Zeit darauf wurden die meisten dieser jüdischen Insassen in Waggons verladen und kamen in ein KZ, in dem sie dann liquidiert wurden. Sie haben noch zum Schluss vermitteln lassen, wir freuen uns, da drum einmal uns wiederzusehen. Sie sind also nicht geängstigt in dieses KZ gegangen, in den Tod hinein, sondern in dem Bewusstsein, dieser Jesus, unser Messias, lebt und wir werden bald bei uns sein. Ich habe mich also sehr erschüttert, als dieser Mann mir das und einer Gruppe persönlich erzählt hat. Also das wissen wir, sind Ausnahmen, wenn in diesen 2000 Jahren, auch während der Nazizeit, Juden zum lebendigen Glauben an Christus kamen. Viele haben diesen Gott nicht verstanden. Ich habe ein Buch, das ich in meiner Bibliothek von der Zentrale für politische Bildung bekam, gelesen, einen Bericht einer anderen Jüdin, die in Berlin illegal 2-3 Jahre untergetaucht das ganze Geschehen miterleben konnte, die eben nichts von diesem Rettergott erfahren hatte, die eben diesen Gott als einen grausamen, ungerechten Richter wohl darstellte. Das ist die eine Seite, das ist etwas von dem Prophetischen, was Gott uns aufgeschlossen hat, aber wir möchten selber nun unsere Funktion als Glieder des Leibes Christi auch kennenlernen und von dort her für unsere Aufgabe Licht bekommen. Und deswegen habe ich auch noch die beiden anderen Stellen dazu genommen, die uns eine ganz klare Richtschnur geben für unser Handeln, für glaubendes Bitten. In Verbindung mit dem Text aus Lukas 18 wird also zunächst einmal deutlich, dass anhaltende Beten nicht eben nur 5 Minuten, 10 Minuten, nicht nur mal einen Tag, wie viele, die zum Herrn bitten, und wir müssen uns selber hier prüfen, fragen, gehen vorzeitig auf. Es kam ein Junge nach einer Religionsschule zu mir vor einigen Jahren und sagte, Heilmann, ich habe gebetet und es hat nicht funktioniert. Tja, was soll ich diesem Jungen sagen? Ich habe ihm gesagt, mein lieber Freund, darüber müssen wir mal sprechen. Erstens ist dieser Gott nicht zu handhaben wie eine Maschine. Ich drücke auf den Knopf und dann muss funktionieren. Nicht? Ich muss einige Bedingungen erfüllen. Über die haben wir uns unterhalten und auf die komme ich hier auch noch zu sprechen. Wie ist das bei uns? Wir haben gebetet, müssen wir auch sagen, es hat nicht funktioniert. Es steht doch in der Bibel, wenn wir Glauben haben und wenn wir Aussagen bitten, wird Gott uns unseren Glauben gemäß geben. Aber das heißt ja nicht, dass wir so einfach da ins Blaue hinein bitten können und glauben können, was uns gerade einfällt. Sondern es geht darum, dass wir entsprechende Bedingungen erfüllen. Und das heißt, dass wir dem Wort gemäß bitten, dass wir auf den Wink Gottes achten möchten, dass wir letztlich um seines Namens Ehre willen da sind und nicht uns selbst immer wieder zum Mittelpunkt des Gebetslebens machen. Ich weiß, das ist unser Problem. Darum ist also das Anhaltende, das Flehende, das Ausdauernde, das dem Willen Gottes gemäße Bitten und Glauben das Entscheidende. Jene Frau, die an die Bibelstelle kam, Sie kennen sie in Markus 11 und auch im Lukas-Evangelium, steht das geschrieben, wenn wir Glauben haben, so wie ein Senfkorn, mögen wir auch zu einem Berg, und im Lukas-Evangelium ist ein Feigenbaum gemeint, mögen wir dazu sagen, hebe dich weg und es wird geschehen. Diese Frau hatte so einen Hügel vor der Haustür und wollte mal probieren, ob denn das Wort nun auch stimmte. Ich weiß nicht, ob Sie diese schöne Geschichte kennen, nicht? Sie nimmt sich jetzt und am nächsten Morgen zieht sie die Gardinen zurück und sagt sofort, ach, ich hab's ja gleich gewusst. Ne? Was denn? Was denn noch da war, da hättest du nicht bitten sollen. Es wird also einmal deutlich Zweifel. Wir werden nachher noch einmal auf diese Bedingung zurückkommen. Und zweitens wird Gott nicht irgendwie unserer Bequemlichkeit oder Faulheit entgegenkommen. Hier haben wir auch einige Dinge ganz praktisch zu erfüllen. So wie jener katholische Pfarrer einmal sagte bei einer Prozession, auf diesen Acker da gehört Mist, da nützt kein Beten. Sie verstehen, wir müssen also auch ganz praktisch einige Dinge sehen, dass wir nicht hier so zu einem Hokuspokus-Gebet kommen. Aber ich habe auch, als ich seinerzeit meine Realschullehrerprüfung machte, sie für Mathematik und Religion erledigte, da habe ich dieser Kommission im Zusammenhang mit Glaubensfragen ein Beispiel erzählt. Da saß nun auch mal der Mathematiker dabei, und als ich nun anfing, ein Service zu geben, schüttelte er immer nur den Kopf. Klar, denn wenn Sie das hören, was ich jetzt sage, nicht, dann ist das eine Zumutung für einen, der nur mathematisch-logisch denkt und nicht wirklich überlogisch. Ich hatte zuvor eine Religionsstunde gehalten mit den Kindern, da kam nun eine Wundergeschichte drin vor, und der Dezernent aus Kassel wollte mich also nun auf dieses Problem Wunder führen. Und ich sage, was nützt hier Diskussion? Ich erzähle Folgendes. Ich habe gelesen, so berichtete ich, wie vor Hunderten von Jahren eine Gruppe von gläubigen Christen erlebt hat, dass ein Berg durch Glauben verschwunden war. Nämlich im Gegensatz zu dieser Geschichte mit dieser Frau war Folgendes geschehen. Bei den Sarazenen war eine Gruppe von Christen, und diese Heiden hatten in der Bibel auch diese Stelle entdeckt, die ich zitierte, in der gesagt wird, wenn du Glauben hast, vermagst du Berge zu versetzen. Und dann kamen sie zu den Betreffenden und sagten, wenn der Berg da in der Nähe nicht verschwindet, dann ist deutlich, was die Bibel sagt, stimmt nicht und ihr werdet alle umgebracht. Große Not, Verzweiflung bei den Christen, bis einer sagte, und wenn es um die Ehre Gottes geht, kann Gott doch hier eingreifen. Und dann haben sie gebetet und es wurde ihnen innerlich deutlich, Gott will was tun. Und nach einer gewissen Zeit hat Gott tatsächlich durch eine Naturkatastrophe eingegriffen und dieser Berg verschwand. Viele von diesen Sarazenen, von diesen Heiden kamen zum Glauben. Und ich habe dann dieser Kommission gesagt, und ich glaube das auch, dass Gott so etwas kann. Ich habe selbst in meinem Leben manches Wunder erlebt. Tja, und der Mathematiker, er war später mein Vorgesetzter bei der Regierung. Wir haben uns geschätzt, aber damit kam er nicht klar. Während der Dezernent von der Regierung nichts dagegen gesagt hat, sondern das akzeptierte. Es ist nämlich so, dass Glauben und Gebet es mit einer ganz anderen Dimension zu tun haben, nämlich nicht mit der, die uns durch unsere fünf Sinne erschlossen wird. Darum brauchen wir einen neuen Sinn, einen neuen Denksinn, und nur durch den Heiligen Geist in Christus Jesus kann uns diese neue Dimension erschlossen werden. Ist uns diese Dimension bekannt? Gott sei Dank. Jeder, der von Neuem geboren ist, hat hier einen Zugang. Aber wir sollen darin lernen jetzt, in dieser neuen Dimension uns zu bewegen. Und das bedarf der Übung. Du kannst sicher schwimmen, nicht? Welcher Junge in dem Alter kann nicht schwimmen? War das bei dir gleich so, als du gemerkt hast, andere können schwimmen, du weißt nicht, das Wasser trägt, bist gleich auf 3 Meter Sprung weggegangen und hinein mit einem Salto, nicht? So nicht. Man muss erstmal selber Erfahrung sammeln und das geht so ganz Schritt für Schritt, nicht? Und da muss geübt werden, bis man nachher auch mal so 1500 Meter in einer guten Zeit schwimmen kann. Und im Glauben ist das genauso. Wir müssen in diesem neuen Element heimisch werden und gerade der Augenblick, da der Boden unter den Füßen nicht mehr vorhanden ist und man nur in dem neuen Element sich bewegt. Das ist der kritische Punkt, aber man merkt nachher, wie herrlich man dort schwimmen kann. Nicht? So in so tiefem Wasser ist nichts zu wollen. Es gibt viele Gläubige, die nur so im Flanschbecken herum sich bewegen, zwar nass werden, Kontakt haben mit diesem neuen Element, aber nicht den natürlichen Boden verlassen. Und dazu gibt Gott uns Gelegenheiten, wenn er uns in Schwierigkeiten bringt. Und das sind die Möglichkeiten, wo wir Gott erleben dürfen. Das sind keine Kleinigkeiten, aber wenn Gott uns das zumutet, sollen wir wissen, dass darin der Glaube sich entwickeln, entfalten kann und wir Gottes Herrlichkeit erleben, wenn wir ihm treu folgen und in seinen Wegen wandeln. Meinst du, sagt der Herr in dem Gleichnis, dass wenn er kommt, er diesen Glauben finden wird? Er wird nie die Massen erfassen. Diesen Glauben nicht. Der so losgelöst vom Sichtbaren, Wahrnehmbaren, sich allein auf den Herrn konzentriert. Möchten wir solche werden, die auf diesem schmalen Weg das Glauben lernen und durch anhaltendes Bitten, bis der Herr auch das, was er uns aufgeschlossen hat, realisiert, nun vor ihm bleiben. Was würden wir nun im Glauben hier, gerade im Hinblick auf die Endzeitsituation, erwarten? Ich bin der Meinung, dass wir in der Zeit leben, und Bruder Gemmoch hat darauf hingewiesen, da die Zeichen der Zeit immer mehr die Ankunft unseres Herrn verdeutlichen. Es gibt so viele Zeichen, Israel ist ein ganz markantes, und was sich da im Nahen Osten abspielt, wir haben auch kurz darüber gesprochen, ist so bedeutsam, dass innerhalb kurzer Zeit sich die ganze endzeitliche Situation, wie sie im prophetischen Wort geschrieben wird, darstellen kann. Iran, vom Norden her kann der Weg frei werden für Gog und Magog. Der Ring um Israel schließt sich und dass Ägypten nun herausgenommen ist, ist auch ein besonderes Kennzeichen. Ich will das nicht im Einzelnen jetzt entfalten, möchte nur in diesem Zusammenhang auch jetzt wieder mit der Ölkrise darauf hinweisen, dass eben im Nahen Osten dieses Zeichen sich so darstellt, dass wirklich bis zum Kommen des Herrn nicht mehr allzu viel Zeit ist. Ich will nicht rechnen, ich will auch nicht, wie ein lieber Bruder mich versteifen auf eine Zeit, der geschrieben hat, in diesem Jahr kommt der Herr wieder, indem er sagt, der 38-jährige Kranke ist ein Typus für Israel von 1948 plus 38, ja, das wäre 86 minus 7 Jahre, wäre 1979, die Jahre voraus, der Herr kommt zu seiner Gemeinde. So sollten wir nicht rechnen, sondern sollten uns an den Zeichen orientieren. Aber der Herr kann wirklich sehr schnell kommen und darum ist wichtig, dass wir uns entsprechend verhalten. Wir können alle Zahlen im Kopf haben, im Hinblick auf Berechnungen, und können doch nicht in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Mir ist immer vorbildhaft, im Hinblick auf das erste Kommen Jesu, nämlich Hanna und Simeon blieben beständig im Gebet und Fasten, und die erkannten genau die Zeit und Stunde. Und darum ist wichtig, dass wir uns nicht ablenken lassen durch all das, was der Fürst dieses Kosmos heute in Verbindung mit dem Medienangebot uns präsentieren will. Und Sie wissen, dass ich hier schon einmal den Satz aufgeprägt habe, Sie kennen ihn, was du anschaust, gewinnt Macht über dich. Und wenn wir den wiederkommenden Herrn auch nach Philipper 3 anschauen, gewinnt er Macht und Vollmacht über uns, dass wir genau erkennen, wie weit die Zeit vorangeschritten ist. Und darum ist das so wichtig, dass wir im Wachen und Beten bleiben. Und damit ist das erste Entscheidende zunächst einmal unsere Errettung. In Lukas 21 sagt der Herr in Verbindung mit seinem Wiederkommen, wir sollen wachen und beten, damit wir würdig werden, zu entfliehen all dem. Nämlich dem katastrophalen Geschehen, das sich anbahnt. Die Wehen sind schon in den letzten Jahrzehnten deutlich geworden. Bruder Moon nennt den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und es wird, das was in der Offenbarung beschrieben wird, sich einmal sehr schnell ereignen, angefangen von der Öffnung der Siegel bis hin zu den furchtbaren Zornesstrahlengerichten, im Höhepunkt der Katastrophen, die über diese Erde hinweggehen, dass ein großer Teil der jetzigen Erdbevölkerung ausgelöscht wird. Und da ist entscheidend, dass wir unsere Errettung vor diesem zukünftigen Zorn sicher machen. Da sollten wir an uns denken. Nicht nur, aber zunächst auch an uns. Es heißt doch, die Gemeinde ist nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9 nicht gesetzt zu diesem Zorn. Und wir kennen Beispiele aus dem Alten Testament, wo deutlich wurde, dass der Herr nicht will, dass die Gemeinde der Glaubenden in den Katastrophen umkommt. Die beiden Gerichtssituationen, Sintflut und der Untergang von Sodom und Gomorra, sind typisch. Es wird aber auch da deutlich, dass es nicht die Massen waren, die für die Errettung offenbaren. Gott will ja unter Erweckungen leben, so wie es in Ninive damals geschah. Ninive aber musste später untergehen. Und wir sollen damit rechnen, dass Gott noch Gnadenzeit gibt. Aber zunächst einmal ist wichtig, dass wir uns zubereiten lassen, wie ein Noah mit seiner Familie errettet wurde. Und dass wir uns wie ein Abraham verhalten, der Vorbild ist für die Glaubenden, die erwählt sind vor Grundlegung der Welt und in dieser Zeit den Herrn darstellen sollen. Den Abraham konnte Gott auch nicht verbergen, was er vorhatte. Weil dieser Abraham im ständigen Gebetskontakt mit dem Herrn war. Ich bin der Meinung, dass der Herr auch uns nicht verbirgt, was er vorhat. Aber entscheidend ist, dass wir auch ständig, wie wir es von dem Joshua hörten, ständig in den Zelten bleiben, das heißt in Kontakt mit unserem Herrn. Der Geist kann das wirken und möchte das auslösen. Diesem Abraham hat der Herr gezeigt, Sodom und Gomorra, die Städte werden untergehen. Dank der Fürbitte konnten dann noch herausgelöst werden Lot und einige der Angehörigen. Die Schwiegersöhne haben sich schon nicht mehr warnen lassen und retten lassen. Und selbst die Frau des Lot, weil sie noch mit diesem Kosmos verbunden war, ist auf der Flucht ums Leben gekommen. Das ist zur Warnung geschrieben. Darum sollen wir unsere Errettung festmachen und wir dürfen wissen, dass Gott uns nicht gesetzt hat zum Zorn, sondern dass der Herr seine Gemeinde hier zubereitet und sie beim Herrn sein darf. Das hat nichts zu tun mit Leidenscheu. Diejenigen, die dem Herrn hier gehören, werden zubereitet auf dem Kreuzeswege. Aber die Leiden sind unterschiedlicher Art. Denn wir lesen ja in der Offenbarung, dass die Menschen trotz zunehmender Gerichte, quantitativ und qualitativ, nicht Buße taten. Und uns will der Herr nach Psalm 32, Vers 8 mit seinen Augen leiten, dass wir eben nicht wie die Rosse sind, die es nötig haben, durch Zaunzeuge und Zügel ständig gelenkt zu werden. So sollen wir wachen und beten und sollen uns selber durchrichten, durchlichten lassen, damit wir nicht samt der Welt, wie es in 1. Korinther 11 heißt, verloren gehen. Und das Zweite, was mit diesem Glaubensgebet zusammenhängt, ist dies, dass wir wie ein Abraham nun vor dem Herrn stehen bleiben und im Gebet den Herrn bitten, dass er noch Menschen herausrettet in dieser Zeit. Solange Gnadenzeit ist, werden noch Menschen sich für Jesus Christus entscheiden. Wir sind dankbar, dass wir das immer wieder auch erleben dürfen, dass sich junge Menschen auch für den Herrn entscheiden und dass es immer wieder einen Aufbruch gibt. Dafür sollten wir nun auch eintreten. Nicht nur an uns denken, dass wir errettet werden vor diesem Zorn, sondern auch Gott noch etliche heraus rettet aus dem Verderben. Wir wissen, dass nicht alle Menschen hier auf dieser Erde sich retten lassen. Aber weil wir auch nicht wissen, wer sich entscheidet, sollten wir da, wo wir stehen, ein Licht sein und den Menschen Christus darstellen. Ich möchte das auch noch mehr lernen. Ich habe vor einigen Tagen, kurz vor Ostern, als ich einen kleinen Spaziergang machte, dort am Waldrand in der Nähe einer Grillstation eine Gruppe junger Männer gesehen, die dem Alkohol huldigten. Und dann kam einer auf mich zu mit einer Bierflasche in der Hand, um mich einzuladen. Dann habe ich diesem jungen Mann gesagt, lieber Mann, morgen ist Ostern. Ich habe etwas Besseres. Jesus Christus ist auferstanden. Da guckt der so verdutzt, als ob ich wer weiß, woher käme. Wie? Was? Geist, aber Jesus Christus ist auferstanden. Er machte kehrt und schlug noch irgendwie ein Kreuz. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das geschehen sollte, ob er mir bedeuten wollte, ich wäre ein Geistlicher, der so macht. Jedenfalls rechne ich damit, dass ihm das nachgegangen ist. Und wir sollten diese Gelegenheiten immer wieder nutzen. Ich hatte auch vorher den Eindruck, hier wird sich, wenn auch nur kurz, eine Begegnung darstellen. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, den Menschen diesen Herrn zu verkündigen und eben auch darauf hinzuweisen, was auf diese Menschheit zukommt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir noch Gnadenzeit haben, um hier auch das Evangelium zu verkünden. Und darum ist das anhaltende Gebet notwendig. Nur wenn wir den Arm Gottes bewegen, werden sich auch Menschen entscheiden. Und ich möchte immer wieder betonen, dass unablässig ist auch vor Evangelisationen das Gebet. Wo Gott einige im Gebet fassen kann, wird dann der Weg für neues Leben bereitet. Ich hörte jetzt vor einigen Tagen eine Predigt, und da sagte der Betreffende, der das Wort verkündigte, er habe in seinem Heimatort erfahren, wie drei Frauen einige Jahre ständig für den Ort gebetet haben und dann auf einmal brach es auf. Gott kann auch heute noch Menschen erwecken. Und wir sollten auch damit rechnen, dass Gott heute noch etwas tun kann. Nun steht in 1. Timotheus 2, dass wir bitten sollen, auch für die Obrigkeit, dass wir nicht nur im Bereich der Gemeinde Gottes anregen können, sondern dass Gott, der auch der Herr über die Geschichte ist, hier seine von ihm geplante Politik durchsetzen kann Und in Philipper Kapitel 3 wird uns bedeutet, dass unsere Politik, Luther übersetzt, unser Wandel ist im Himmel. Unsere Politik dort oben ist und wir können beeinflussen, was hier auch auf Erden geschieht. Ich habe durch Bruder Kühl den Bericht von einem Bruder Lambert bekommen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere diesen Bericht kennt. Der mit einer Gruppe während des letzten Yom Kippur-Krieges von Gott ins Gebet getrieben wurde, und zwar so, dass jeweils ganz klar Gott ihnen die Ereignisse zeigte und dass sie eintreten sollen. Etwa dafür, dass Jordanien nicht in den Krieg mit gegen Israel einfallen sollte. Ist der Höhepunkt. So hat der betreffende 10 ganz konkrete Punkte genannt. Und Gott hat immer geantwortet. Und eines Abends, als sie die Nacht überbeteten, übrigens auch andere Gruppen unabhängig davon, in anderen Ländern haben die gleichen Gebetsaufträge bekommen. Eines Abends legte sich ihnen eine Last auf, sie konnten nur beten und wussten nicht, was Inhalt dieses Gebetes war. Das gibt es nach Römer Kapitel 8, nicht? Dass der Geist uns mit Seufzen vertritt und er uns eine Last auflegt und wir zunächst noch nicht das Ziel kennen. Am nächsten Tage wurde durch die Massenmedien eröffnet, dass durch die durch das Ausrufen der höchsten Alarmstufe seitens des damaligen amerikanischen Präsidenten Nixon nun Russland einen Atomkreuzer aus dem Hafen Alexandrien zurückzog. Und Geheimdienste haben vermutet, dass dieser Kreuzer, der Atomwaffen an Bord hatte, unter Umständen in dieser Situation gegen Israel mit Atomwaffen losgeschlagen hätte. So ist vor allem im Hinblick auch auf das Geschehen in Israel, Sie kennen sicher ja auch mehrere solcher Beispiele aus anderen Kriegen, deutlich, dass die glaubende Gemeinde durch Gebet hier den Arm Gottes so bewegen kann, dass auch im politischen Raum etwas geschieht. Und ich meine, etwa für unser Volk sagen zu können, wenn nicht die Gläubigen noch beten würden, wir wären längst überrannt. Und das Chaos hier, wo ja einmal eine Reformation stattgefunden hat, wäre längst in diesem sogenannten christlichen Abendland da. Denn was sich hier ja zeigt, liebe Geschwister, an Verfall im Moralischen, das ist so gerichtsreif, dass wenn nicht die Gläubigen da wären, hier schon Endzeitkatastrophen vorhanden sein würden. Nicht wir als Pädagogen wissen, was sich zum Teil dort tut. Es ist grausam. Oder wie Menschen eine Freiheit proklamieren, die zu einer Zügellosigkeit führt, wie sie auch in 2. Timotheus Kapitel 3 von Paulus beschrieben werden im Hinblick auf die Endzeitsituation. Gräuliche Zeiten werden sein, wo die Menschen das Vergnügen eben mehr lieben als sich, nicht mehr Autoritäten anerkennen. Das haben wir doch hier in den sogenannten Demokratien. Und darum können wir auch hier beeinflussen durch Gebet und wir sollten das immer wieder tun. Wo die Gläubigen diese Möglichkeit haben, sollten sie ihre Chance nutzen. Das sind einige dieser Aufgaben, die in Verbindung mit glaubensvollem Gebet zu praktizieren sind. Wir haben die Möglichkeit, Gott zu bitten und was nach seinem Willen geschehen soll, wird durch unsere Bitten auch dargestellt. Und ich möchte jetzt nur noch mal ausgehend von und den Stellen 1. Timotheus 2, 1. Petrus Kapitel 4 auf einige Hindernisse hinweisen, aber auch dann das Positive, wie nun geglaubt werden und gebetet werden soll, antworten. Es heißt da, dass die Männer, und damit sind dann auch die Frauen gemeint, aufheben sollen heilige Hände ohne Zorn und ohne Zweifel. Daraus ergeben sich 2 Hindernisse, die wir erkennen müssen. Wenn sie also überwunden werden, können die glaubensvoll bitten. Zorn steht letztlich für Sünde oder für Eigenleben.
wer im Zorn bittet oder mit Geschwistern oder anderen Menschen in Unversöhnlichkeit lebt, kann nicht glaubensvoll bitten. Ich habe selber im Hinblick auf das Gebetsleben immer wieder auch meine Stellung überprüft. Bist du wirklich in Liebe all denen, auch die dir nicht gut gesonnen sind, offen? Kannst du sie alle wirklich segnen? Oder hast du doch Vorbehalte? Das kann doch nicht hören. Dulden wir offenbare Sünden? Und wir sollten doch dann auch, wenn wir ganz bestimmte Gebetsanliegen haben und Gott antworten, nicht wirklich einmal fragen. Da sagt jemand, jetzt im Vergleich oder als Gleichnis, wir machen doch das auch nicht so. Eine Hausfrau, wenn sie jetzt bügeln will, hat ein elektrisches Bügeleisen und das wird nicht warm, dass wir sagen, nun soll nicht sein. Wie oft sagen wir nun, wenn wir gerade mal angesetzt haben mit Gebet und kein Erfolg, das soll nicht sein. Anstatt auch mal zu überprüfen, ob wir nicht irgendwo Gott im Wege stehen. Wir sollten es nicht so leicht machen. Es gibt Gebetshindernisse, Zorn, Unversöhnlichkeit, unvergebene Schuld. Ich denke da an ein Erlebnis. Da war ein Gläubiger, der seinem Nachbarn nicht verzeihen konnte. Und der Seelsorger wusste das, kommt zu ihm hin, vermag ihn nicht im seelsorgerlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass er sündigt. Aber ihm kommt eine originelle Idee. Die beiden beten noch zum Schluss und er fängt das Vaterunser anzubeten und bittet bis zu der Stelle, das heißt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vorher macht er Schluss, sagt auf Wiedersehen und verlässt den Raum. Der Mann ist perplex, fragt, was ist denn hier geschehen? Der Seelsorger bittet ja nur anhand des Vaterunsers bis zu dieser bestimmten Bitte. Und da ist ihm deutlich geworden, Gott kann dir auch nicht vergeben, wenn du nicht deinen Nachbarn vergibst. Und wir sollten das ernst nehmen und fragen. Gott will gerne sehen. Gott will antworten. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Wenn wir in ihm bleiben, so sagt doch das Johannesevangelium in Kapitel 15, vermögen wir nach seinem Willen zu bitten und Gott will uns geben. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Und dann schließlich Zweifel oder Unglaube. Ich habe am Anfang einiges ausgeführt, möchte das aber jetzt noch einmal in diesem Zusammenhang ganz deutlich machen. Wir meinen oft, wir glauben, aber wenn wir genau hinsehen, ist das nur eine intellektuelle Zustimmung. Wir halten für wahr, lassen uns aber nicht hineinnehmen. Ein Beispiel dazu, wenn Sie es kennen, mögen Sie entschuldigen, aber das ist so drastisch. Da war in Amerika einmal ein Seiltänzer an den Niagara-Fällen mit seinen Kunststücken tätig. Tausende von Menschen wollten dieses Spektakel miterleben, wie dieser Künstler über den brodelnden Wasserfällen von einem Ufer zum anderen geht und da seine Balanceakte vollführt. Der Betreffende kommt also da mit seiner Balancierstange gut von einem Ufer zum anderen. Die Massen klatschen, sind, wie man so sagen will, aus dem Häuschen. Jetzt geht er nochmal zurück und nimmt einen Schubkarren, den er so vor sich her schiebt, auf diesem Seil und gelangt wieder mit das andere Ende. Und wieder klatschen die Massen Beifall, sie sind begeistert und da fällt diesem Seilkünstler ein Junge auf, der vor Begeisterung sich kaum noch im Zaum zu halten vermag, er hüpft und springt. Und dann sagt der Junge, glaubst du, dass ich nochmal darüber komme auf die andere Seite? Mit dem Schub. Ja, dann setzt du dich doch mal in den Schubkarren rein. Ja. Als der Junge hört, er soll sich da reinsetzen, dann nimmt er, wie man so sagt, beide Beine auf den Buckel und verschwindet. Verstehen Sie diese Geschichte? Glaubst du, dass ich nochmal auf die andere Seite mit dem Schubkarren zurückkomme? Ja, ja. So, wenn wir hier zusammen sind, beten und singen, die Stimmung ist gut, glauben wir, dass der Herr Wunder vollbringen kann? Dass er mit unserer Problematik hält? Ja, natürlich. Nun, dann geht doch jetzt mal mit mir den Weg. Oh, danke, nein, ohne mich. Und genau hier entscheidet sich ja, ob wir glauben. Denn die eine Seite des Glaubens ist Vertrauen und die andere aber auch Gehorchen. Und ich kann nur mich einer Person anvertrauen. Und hier merken wir, es ist also das Glauben mehr als nur für Wahrhalten. Im katholischen Katechismus steht, Glauben heißt für Wahrhalten, was die Kirche an Dogmen anbietet. Das ist nur ein Teil für Wahrhalten, was geschrieben steht, nicht? Sie hatten ja auch für wahr, wenn Sie ein Rezept nehmen, dass, wenn ich das schön mixe, ja, etwa ein guter Kuchen draus wird. Aber allein von dem Rezept werde ich doch nicht satt, nicht? Jetzt muss man nun auch entsprechend handeln. Und das hier ist zunächst einmal ein Rezept. Und wehe, wenn ich nur Rezepte anbiete, dann fällt dieser Buchstabe. Und das ist doch die Not, das Problem auch in vielen gläubigen Kreisen, die sich vollstopfen lassen mit biblischem Wissen, aber das nicht umsetzen. Und ich will mir das zuerst selber sagen. Hineinnehmen lassen. Man nehme und dann die Zutaten zubereiten und auch essen. Wie jemand das sagte, von dem objektiven Kotelett, da wird doch keiner satt, der muss doch auch zugreifen. Und darum die zweite Seite, nämlich Glauben und Gehorchen. Und das fällt uns oft schwer. Ich habe gerade gestern selber das praktizieren müssen. Ich hätte lieber auch ein, zwei Stunden dann noch etwas anderes getan. War müde und der Herr sagt, du nimmst dir jetzt die Stille zum Gebet und zum Bibellesen. Und dann merkt man, wie so mal zwei, drei Stunden etwas fordern, dass man lieber dies oder jenes auch für den Herrn tun möchte. Oder haben Sie nicht schon festgestellt, dass gerade dann, wenn Sie die Stille nehmen zum Gebet, dann hat er das Telefon, dann will der was, dann kommt uns der Gedanke, das müssen wir noch tun. Der Feind will uns immer wieder in Gang setzen. Gehorsam. Gott hat dann auch geantwortet in einer ganz bestimmten Situation. Ich möchte das mehr lernen. Dass wir uns nicht selber lieben, sondern den, der sich für uns dahin gegeben hat und dass wir nun im Glauben dann auch handeln können. Und dann kriegen wir auch Vollmacht. Es gibt drei Bändchen von einer Missionarin Elisabeth Seiler, vielleicht kennt der eine oder andere diese drei kostbaren Berichte über diese missionarische Tätigkeit. Diese Schwester hat dort bei den Chinesen Wunderbares erlebt. Und zwar warum? Weil sie vertraute und aber auch gehorchte. Und Gott hat diesen Dienst auch legitimiert. Ich denke daran, wie ein Junge gern zu diesen gläubigen Christen gegangen wäre, der Vater aber ein Hasser war und dem Jungen sagte, du gehst nicht mehr dahin. Und er doch ging, die Mutter erlaubt es ihm und dann eines Tages sagt, gehst du nochmal dahin? Junge, ich nehme die Axt. Und ich glaube, er wollte entweder den Arm abfangen oder sonst ihn mit diesem Ball sogar umbringen. Und der Junge ist wieder hingegangen und sagt, ich kann nicht, ich muss da hingehen, bin bereit, das auf mich zu nehmen. Und dann hat Gott geantwortet, während der Mann zu Hause war, schlägt der Blitz ein als Gericht Gottes und das Haus steht in Flammen, er selber ist dabei umgekommen. Der Junge konnte nachher gehen und die Mutter hat ihn gern gehen lassen. So berichtet diese Schwester eine Fülle von Begebenheiten, wie dieser Gott noch derselbe ist. Und sie hat auch herrlich selbst für sich erlebt, als sie einmal mit einer Riesenschlange konfrontiert wurde. Sie wollte gerade mal einen Spaziergang machen, da raschelt es in dem hohen Gras und eine Riesenschlange, so etwa ein bis zwei Stockwerke hoch, die können sich gar nicht aufrichten, steht vor ihr. Sie war ersteinert, regelrecht durch diesen Anblick fasziniert. Und dann kommt ihr innerlich, was an mehreren Stellen geschrieben steht, dass auch die Glaubenden Vollmacht haben über diese Flammen und Skorpione. Und sie kann den Namen Jesu nennen und wieder alles erwarten, lässt die Schlange sich rückwärts fallen und zischelt im Gras davon. Wir sollten eigentlich auch damit rechnen, immer wieder, dass unser großer Gott auf unserem Alltag wir wollen damit nicht wundersüchtig werden, aber doch durch eine Begegnung mit ihm und auch durch Wunder lebt. Gott kann das, wir sind oft arm hier, warum muss denn das alles nur da passieren, wo bei den Heiden, in Anführungszeichen, nun Erweckungen geschehen. Gott will doch sich hier auch noch verherrlichen, oder haben wir nicht auch Heiden um uns leben? Christliche Heiden, nicht? Wie viele glauben denn überhaupt noch an den Gott? Im Religionsunterricht wird doch kaum noch das Evangelium gebracht. Ich erlebe doch das, wenn ich meine Referendare besuche im Unterricht, im Religionsunterricht, dass sie alles andere machen als Jesus darstellen. Sie kennen ihn doch kaum noch. Bert Brecht ja wird da verkündigt.
Ich komme dann ins Gespräch mit den Betreffenden.
Und darum ist für uns auch wichtig, dass wir einmal sagen können, wir haben einen lebendigen Gott, der hilft. Nur so kann ich auch mit den Schulräten, mit denen ich zusammenarbeite oder mit meinen Angestellten sprechen, ja, dass ich ihnen sage, das erfahre ich habe einen lebendigen Gott.
Und darum, liebe Geschwister, ist eins wichtig,
dass wir in dieser Zeit, in dieser bösen Zeit, Lichter sind und diesen Christus darstellen im Glauben und im Gebet und mit ihm rechnen, dass dieser große Gott heute lebt und sich auch durch uns verherrlichen will. Und dazu möchte ich Mut machen, dazu sollte auch diese Stunde gedient haben. Und darum sollten wir auch an die Glaubenden in Israel denken, die erfahren, dass Jesus lebt, und wir als Gemeinde, Glieder des Leibes Christi hier, sollten damit rechnen, dass das Haupt uns immer wieder neu befähigt, in seinen Werken zu wandeln, bis hin zu dem Tage, da er kommt, um seine Gemeinde zu holen. Es wird nicht mehr lange dauern. Der Herr lässt das seiner Gemeinde immer wieder deutlich werden. Darum ist wichtig, dass wir uns zubereiten lassen, dass wir der Heiligung leben, im Glauben stehen, dass wir in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn dann sein Heil erfahren und uns freuen dürfen auf den Tag. Zwei Aufgaben sind wichtig nach 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ihm zu dienen durch das, was wir sind, sagen und tun, und zu warten auf den wiederkommenden Herrn. Beides gehört zusammen. Wenn wir nur wirken, ohne zu warten, können wir schnell in Betrieb geraten. Aber wenn wir nur warten und nicht auch etwas tun für ihn, werden wir bald schwärmer werden, so wie das immer wieder in der Kirchengeschichte auch deutlich wurde. Möchte der Herr uns diese gesunde Balance schenken, im Glauben für ihn da zu sein, mit ihm zu rechnen, dass wir ihn so verherrlichen können. Amen.
Amen. Amen.